Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Pläne für einen Staatsstreich, eine der größten Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik. Man konnte sich bei den gestrigen Berichten in einem Politthriller wähnen. Die Realität steht dem politischen Krimi im Moment wirklich in nichts nach. Zum Krimitag am heutigen 8. Dezember mache ich mit der Verlegerin Else Laudan gleich eine aktuelle Bestandsaufnahme des gesellschaftskritischen Kriminalromans in Krisenzeiten. Wir öffnen ein weiteres Türchen unseres literarischen Adventskalenders. Zuerst beschäftigen wir uns aber mit der Rede der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux gestern Abend im Lesesaal der Schwedischen Akademie in Stockholm. Annie Ernaux' Nobelrede war mit ähnlicher Spannung erwartet worden wie Peter Handkes Nobel Lecture 2019. Manche erhofften sich Klarheit von Ernaux über ihre Positionierung im Nahostkonflikt. Sie hat mehrere BDS-Petitionen unterzeichnet. Aber wie Peter Handke sich nicht zu seiner Serbien-Haltung äußerte, hat auch Ernaux gestern nicht politisch Stellung bezogen, sondern über ihr Schreiben und ihr soziales Engagement gesprochen. Dirk Furig hat Annie Ernaux online zugehört.
Annie Ernaux begann ihre Stockholmer Vorlesung mit einer Art Aufschrei, nämlich mit einer Erinnerung an die ersten Gedanken, die sie als junge Frau, die Schriftstellerin werden wollte, zu Papier gebracht hatte. Einen Aufschrei gegen soziale Ungerechtigkeit.
Ich werde schreiben, um meine Rasse zu rächen. Der erste Satz, den ich geschrieben habe, war ein Echo auf den Aufschrei von Rambaud. Ich stamme aus einer für alle Ewigkeit unterlegenen Rasse. Ich war damals 22 und studierte Literatur an einer Provinzuniversität, inmitten von jungen Mädchen, die überwiegend aus der örtlichen Bourgeoisie stammten.
Das französische Rasse sollte man eher als Klasse oder Herkunft oder Milieu übersetzen. Es klingt nicht so vorbelastet wie im Deutschen. Dennoch, Annie Ernaux machte mit diesem durchaus scharfen Statement klar, dass Schreiben für sie stets ein Kampf gewesen ist. Gegen die Welt des Bürgertums, gegen die Ungerechtigkeit, in eine Familie hineingeboren worden zu sein, die von Armut und Bildungsferne geprägt war. Aber auch das erwähnte sie, die Freude ihrer Mutter, die einen kleinen Krämerladen mit angeschlossener Kneipe führte, am Lesen, an der Literatur. Doch es war ein langer Weg bis zur Schriftstellerin, und zwar nicht nur wegen ihrer Herkunft, sondern auch wegen ihres Geschlechts.
Ce sont des situations de la vie où être une femme.
Es gibt Momente im Leben, in denen eine Frau das ganze Gewicht dessen spürt, was den Unterschied zu einem Mann ausmacht. In einer Gesellschaft, in der die Rollen durch das Geschlecht bestimmt sind, in der Verhütung verboten ist und Abtreibung ein Verbrechen. In einer Paarbeziehung mit zwei Kindern, einem Beruf als Lehrerin und der Verantwortung für die Familie, entfernte ich mich immer mehr von dem einstigen Versprechen, meine Herkunft zu rächen.
Kern von Annie Ernaux' Rede war also, wie zu erwarten, ihr Engagement für die Rechte der Frauen, auch wenn sie die MeToo-Debatte nicht explizit erwähnte. Aus ihrer Sicht ist die Missachtung schreibender Frauen durch Männer auch heute noch Realität.
In Frankreich, wie überall in der Welt, nehmen männliche Intellektuelle Bücher, die von Frauen geschrieben wurden, einfach nicht wahr. Sie zitieren sie nie. Die Anerkennung meiner Arbeit durch die Schwedische Akademie ist ein Signal der Gerechtigkeit und Hoffnung für alle Frauen.
Erstaunlicherweise ging Ernaux nur ganz am Rande auf die aktuelle Situation im Iran ein, wo es doch dort gerade Frauen sind, die eine politische Revolution begonnen haben.
Man sieht es bei den Frauen, die die richtigen Worte gefunden haben, um die männliche Macht umzustürzen und sich, wie im Iran, gegen deren gewalttätigste und archaischste Ausprägung erhoben haben. Ich, die ich in einem demokratischen Land lebe, frage mich jedoch, wo hier der Platz der Frauen ist, auch im Bereich der Literatur. Sie haben ihr legitimes Recht, literarische Werke hervorzubringen, noch nicht erreicht.
Kann man den extrem gefährlichen und mutigen Protest der Frauen im Iran tatsächlich mit der mangelnden Repräsentanz von Frauen im Literaturbetrieb Frankreichs in einem Atemzug nennen? Diese Frage stellte sich jedenfalls beim Zuhören. Mit keinem Wort erwähnte Annie Ernaux die gerade in Deutschland erhobenen Vorwürfe, dass sie die israelfeindliche BDS-Bewegung unterstützt habe. Das war aber auch nicht zu erwarten gewesen. Am Tag vor der Nobel Lecture hatte sie in einer Pressekonferenz die Anwürfe als Kampagne der konservativen Presse abgetan und gleichzeitig betont, dass es legitim sein müsse, sich für Unterdrückte überall einzusetzen. Annie Ernaux streifte alle Themen, die man von der sozial engagierten Intellektuellen erwarten durfte, die sich auch mit 82 Jahren als frisch gekürte Nobelpreisträgerin auf Demonstrationen gegen steigende Lebenshaltungskosten in Paris auf der Straße zeigt, wie vor einigen Wochen Schulter an Schulter mit Jean-Luc Mélenchon, dem Linkspopulisten der Bewegung des unbeugsamen Frankreichs, La France Insoumise. Klassenkampf und Engagement gegen den ausbeuterischen Kapitalismus weltweit ließ Ernaux auch in ihrer Nobel Lecture anklingen.
Je ne regarde pas l'attribution.
Ich betrachte den Nobelpreis für mich nicht als individuellen Sieg. Es ist weder Hochmut noch Bescheidenheit, die mich denken lassen, dass es ein kollektiver Sieg ist. Ich teile meinen Stolz mit denjenigen, die auf die eine oder andere Weise mehr Freiheit, Gleichheit und Würde für alle Menschen herbeiwünschen, egal welches Geschlecht oder Gender sie haben, welche Hautfarbe sie haben oder aus welcher Kultur sie kommen. Diejenigen, die an die künftigen Generationen denken, an die Bewahrung der Erde, die durch das Profitstreben einer kleinen Gruppe für die Gesamtheit der Bevölkerung immer weniger bewohnbar wird.
Das Private und das Politische. Annie Ernaux brachte das auf den Punkt, wofür sie in ihrem Schreiben und in ihrem gesellschaftlichen Engagement steht. Und zwar in genau der klinischen Schärfe, die die Schwedische Akademie in der Begründung für ihre Wahl hervorgehoben hatte. Es wehte auch ein Hauch von Verbitterung durch diese gut halbstündige Rede, denn für die 82-Jährige scheint es in den vergangenen Jahrzehnten offenbar kaum Fortschritte in Sachen Gerechtigkeit gegeben zu haben. Am Ende widmete Annie Ernaux ihren Nobelpreis all denen, denen sie als Schriftstellerin mit unterprivilegierter Herkunft eine Stimme gegeben hat.
Dirk Fuhrig über die Nobelpreisrede von Annie Ernaux gestern in Stockholm. Adventskalender.
Ich bin Jan Drees, Literaturredakteur beim Büchermarkt, und aus dem turmhohen Stapeln dieses Jahres ziehe ich mit großem Gewinn das Lyrikdebüt der 28-jährigen Sirka Elspas, dessen Titel »Ich föhne mir meine Wimpern« Auftakt einer weiblichen Heldenreise ist. Ihr Krafttier hat dieses lyrische Ich unmittelbar nach ihrer schreckhaften Geburt gefunden. Es ist ein grinsender Hotdog. An schweren Tagen winken wir uns vom Topf aus zu. Die Wurst platzt auf. Ich will eine Narbe, die aussieht wie du, dichtet Sirka Elspas, die in ihrem 2022 bei Suhrkamp erschienenen Debütband den Sound der Generation Z einfängt. Um ihn dann liebevoll anzuschließen an die popkulturellen Archivalien der vorausgegangenen Generation Y. Deshalb ist man vage erinnert an die Black Eyed Peas, wenn im Liebeskummer mehrfach die Refrainzeile No, 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 No dasteht und man unweigerlich Don't Funk With My Heart anschließen will. Da hört die Figur jemanden sagen, immer wenn es regnet, begegne ich dem Himmel. Und das klingt ebenso offenkundig wie offenherzig eben nicht nach Else Lasker Schüler oder Gottfried Benn, sondern nach ANNA, den vermutlich bekanntesten Song der deutschen Hip-Hop-Band Freundeskreis. Das klingend Vergangene hat in diesen Gedichten ebenso Platz wie die sehr gegenwärtige Angst vorm Sturz, die Sorgen der Last Generation. Nur mühsam findet dieses Ich mit dem Hotdog-Krafttier zu sich selbst. Es ist so schwer, ein Mensch zu werden, aber ich will es unbedingt, sagt es irgendwann, um sich am Ende des Bandes nicht nur sich selbst, sondern uns alle zu trösten. Niemand steht über den Dingen, wir stehen alle mittendrin. Ich verschenke dieses stürmend überschäumende Debüt allen, die nochmal neu anfangen möchten mit der Gegenwartslyrik, allen, die bei Hamburger Schule an Blumfeld und nicht an Pausenhof denken, allen, deren Herz aufgeht, wenn sie beim Lesen von Gedichten mitsummen wollen No, 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 don't funk with my heart, und dabei verstehen, wie es sich anfühlt zu denken: Ich wünschte, ich wäre ein Chor und hätte verschiedene Stimmen. Ich hätte einen Chor in mir, der jetzt mit ganzer Wucht besingt, was los ist.
Hinter dem 8. Türchen unseres Adventskalenders versteckte Jan Drees das Lyrikdebüt von Sirka Elspass mit dem schönen Titel »Ich föhne mir meine Wimpern«, erschienen bei Suhrkamp. Am 8. Dezember 1938 starb Friedrich Glauser, Vorreiter des Kriminalromans und daher Namensgeber eines der wichtigsten Preise für deutschsprachige Kriminalliteratur. Das Syndikat, der Zusammenschluss von Krimi-Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ehrt Glauser mit diesem Preis und indem es jedes Jahr den 8. Dezember als Krimi-Tag begeht. Heute gibt es deshalb landauf, landab Lesungen, Diskussionen und andere Veranstaltungen zum Thema Krimi, bestimmt auch in Ihrer Region. Else Laudan hat eine über Jahrzehnte gesammelte Expertise beim Thema Krimi und kann uns über den aktuellen Stand des Genres ins Bild setzen. Sie ist Verlegerin des Argument-Verlags in Hamburg, der mit seiner Reihe Ariadne schon seit 1988 Krimis von Autorinnen veröffentlicht. Die waren damals eine Rarität und Ariadne die erste Frauen-Krimi-Reihe bei uns. Ich habe Else Laudan zuerst gebeten, zu umreißen, wofür Ariadne heute steht.
Ariadne steht heute, denke ich, ganz explizit für politische Krimis auf einem sehr anspruchsvollen, auch literarisch anspruchsvollen Niveau, vor allen Dingen aber auch für Gesellschaftskritik und Fenster zur Welt, wie ich das nenne, von Autorinnen, also von der Seite, die nicht sowieso immer die Erzählstimme hatte.
Wir leben gerade in einer Zeit der Umbrüche. Eine Krise jagt die andere. Was stellen Sie fest, wie sich das auf die Krimi-Lektüre auswirkt? Sinken, steigen die Verkaufszahlen?
So eine ganz direkten Korrelation kann man da nicht immer ablesen. Aber Dominique Manotti sagt ja nicht umsonst, der Krimi ist die Literatur der Krise. Auch meiner Erfahrung nach bewirkt Krise immer eine Bewegung in zwei Richtungen. Eine Gruppe von Personen versucht irgendwie, auch literarisch den Kopf möglichst tief in den Sand zu kriegen und liest eskapistisch. Und eine andere Gruppe liest mit erwachender Neugier darauf, was eigentlich an verbrecherischen Umtrieben zu der argen aktuellen Situation beigetragen haben könnte und lässt sich da gerne was erzählen. Und ich denke, deswegen ist es in Krisen so, dass die auch das Krimi-Leseverhalten ein bisschen polarisieren, dass aber auch das Interesse an scharfen politischen Krimis wächst besonders, wenn sie erzählerisch auch ein bisschen sich auf Neuland wagen.
Sie haben nun viele Autorinnen im Programm, deren Krimis auch und vor allem Gesellschaftsromane sind. Dominique Manotti haben Sie gerade schon genannt, Sarah Paretsky, Mela Nunn, um nur einige zu nennen. Wie wirkt sich denn diese Krisenzeit auf deren Schreiben aus?
Naja, schon auch befeuernd. Also gerade bei Sarah Paretsky ist es ja so, sie hat in jedem ihrer ungefähr 20 V.I. Wachowski-Romane brisante aktuelle gesellschaftliche Themen drin. Und je krisenhafter die Verhältnisse werden, desto drastischer wird ihre Themenwahl. Und sie verknüpft dann die Themen, die krisenhaft sichtbar sind, mit Hintergrundthemen, die man als unbedarftere, normale Leserin vielleicht gar nicht unbedingt damit in Verbindung bringen würde. Und dafür eignet sich das Genre, so klassisch wie es Paretsky ja sehr souverän immer weiter schreibt, ideal für dieses Verknüpfen von Zusammenhängen, die nicht offen auf dem Tisch liegen.
Jetzt ist ja der deutschsprachige Raum nicht gerade berühmt für seine literarisch anspruchsvollen Gesellschaftskrimis. Wir sprechen nicht zufällig über Krimis, die in Übersetzungen vorliegen. Aber tut sich vielleicht angesichts der Krisen auch bei uns was in diesem Bereich?
Also ich habe schon deutlich das Gefühl, dass sich da was tut. Also zum einen gibt es sowieso im Genre ein bisschen eine Bewegung weg von dem ganz anglozentristischen, klassischen US- und Großbritannien-Krimi. Also es gibt mehr Vielfalt. Ich bin ja ein ungeduldiger Mensch und habe jahrelang auch geschimpft und gepöbelt darüber, wie gemütlich sich der Krimi ist im deutschsprachigen Raum in diesen, ich nenne das jetzt mal ganz frech, irrelevanten, politisch unbedarften Nischen gemacht hat. Aber da kommt ja seit einigen Jahren immer mehr, und zwar sowohl von Männern als auch von Frauen. Und inzwischen habe ich das Gefühl, kommt auch im deutschsprachigen Krimi die Notwendigkeit eines Blickwinkels, der nicht einfach immer die Verhältnisse affirmativ anguckt, stärker zum Tragen, immer stärker. Das liegt natürlich auch daran, dass einzelne Autorinnen und Autoren damit erfolgreich gewesen sind, sichtbar geworden sind.
Nennen Sie doch mal Namen, die dafür stehen.
Susanne Seigin zum Beispiel, Merle Kröger, Orkun Ertener, schon immer Doris Gerke, neuerdings auch Sophie Sumburane, Selim Özdogan, Zoe Beck, Johannes Groschupf, Regina Nössler, Monika Geier auch schon immer und natürlich auch Anne Goldmann.
Da können wir gleich anknüpfen an Anne Goldmann, denn das Netzwerk Hörland, bei dem Sie auch mitmachen, ein feministisches Krimi-Autorinnen-Netzwerk, das hat gerade ein Anne-Goldmann-Stipendium ausgelobt. Was ist das Ziel?
Ganz explizit geht es uns dabei darum, dass wir die Kühnheit, den Wagemut im Genre fördern wollen, und zwar von der Seite, die klassisch chronisch unterbeleuchtet ist im deutschsprachigen Krimi, nämlich von der Seite, die Frauen sichtbar zu machen, die große Erzählung auszuweiten auf Bereiche, die gesellschaftlich gern an Frauen delegiert werden. Na, eine Kombination aus mehr politischer Traute, aber auch mehr literarischer Traute, für die für uns die voriges Jahr leider verstorbene Anne Goldmann ganz exemplarisch steht. Und deswegen wollen wir das sozusagen als ihr literarisches Vermächtnis mit ins Leben rufen. Es gibt ja keine Preise bisher, die diese Art von Risikobereitschaft fördern.
Sie haben jetzt gerade angedeutet, Frau Laudan, schon bevor wir über Anne Goldmann und das Stipendium sprachen, dass sich in dieser Krise auch formal, erzählerisch etwas ändert, was vielleicht ja damit zu tun hat, dass Krisen immer polarisieren in die eine oder andere Richtung. Können Sie das so wahrnehmen, dass sich bei den Krimis im Moment auch, bei den anspruchsvollen Krimis, auch formal etwas tut?
Ja, ich nehme das schon so wahr. Also ich denke, die Akzeptanz vom klassischen Krimi-Publikum für Experimentelleres ist in den letzten Jahren schon gewachsen. Vor allen Dingen sind aber eben auch Erzählerinnen aufgetreten, die Dinge mit Erfolg reingebracht haben ins Genre, sodass es sich an den Rändern auch öffnet. Das heißt, was Merle Kröger mal Hybrid-Krimis genannt hat, was sie schon immer schrieb, das gibt es einfach jetzt in sehr vielen verschiedenen Facetten. Und eigentlich ist zumindest mein Eindruck, liebt das Publikum solche Bereiche, die Literatur rund um den Krimi einfach lebendiger und interessanter machen.
Frau Laudern, Krimis, die literarisch was wagen, die Gesellschaft mit all ihren Brüchen in den Blick nehmen, das sind nicht so die Bücher, die man dann auf den Bestsellerlisten findet. Das Feuilleton wiederum wird aber auch oft die Nase rümpfen über diese Bücher, weil es eben Genreliteratur ist. Gibt es ein Wahrnehmungsproblem für den anspruchsvollen Gesellschaftskrimi außerhalb der Fangemeinde?
Ja, das gibt es. Aber das ist eine ganz neue Entwicklung und ich hoffe, dass wir da irgendwie auch bald wieder ein Gegensteuern erleben, weil das fehlt dem Genre sehr. Wir brauchen sozusagen das Bündnis mit der wachen Literaturkritik und Krimikritik, um diese Experimente tatsächlich realisieren zu können, weil sonst passiert da nichts, sonst landet es eben immer wieder im altvertrauten Brei.
Ich habe im Moment den Eindruck, Frau Laudern, viele Verlage veröffentlichen Romane, die einen Krimi-Plot haben oder etwas in der Art, inzwischen einfach unter dem Label Roman oder höchstens noch Spannungsroman, vielleicht damit diese Bücher eben nicht in diese Genre-Ecke geschoben werden. Sind die Grenzen des Krimi-Genres gerade dabei zu verschwimmen?
Ja, das Aufweichen von Grenzen ist ja auch immer ein bisschen ein Zeichen dafür, dass eine Veränderung reif ist. Und das ist richtig. Es ist mir auch aufgefallen, wie häufig Verlage, ich möchte fast sagen ein bisschen feige, lieber Roman draufschreiben als Krimi. Aber auch das kennen wir ja schon seit 30 Jahren. Und das macht ja auch nichts. Wichtig ist, dass das eigentliche Charakteristikum des Krimis ist ja, es ist auf Zug geschrieben, es ist mühelos zu lesen, es ist gut zu verfolgen, es packt einen und lässt einen nicht los und es handelt von Unrecht und Gewalt. Und das ist natürlich etwas, was weit über explizit als Genre etikettierte Bücher hinaus die Literatur durchdringt, weil es ist einfach auch die Art von Gegenwart und Vergangenheit so zu erzählen, dass die Leute das gerne verfolgen.
Sagt Else Laudern, Verlegerin von Argument mit der Frauenkrimi-Reihe Ariadne über den Krimi in Krisenzeiten. So viel vom heutigen Büchermarkt. Forschung aktuell fragt gleich nach den Nachrichten unter anderem, ob und wie der heutige Warntag funktioniert hat. Dina Netz war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.